Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, wo ihr mit dem Code Was Bitcoin bringt in einem Wort 21% auf die Gebühren spart beim Bitcoin-Kauf, Verkauf. Lightning-Netzwerk ist integriert und auch eine Wallet in Selbstverwahrung ist dabei. Heute wird es wieder geopolitisch, heute wird es geostrategisch. Wilina Tscharkarova ist wieder da. Wir sprechen über die Trumpischen Pläne zur libertären Revolution auf der Welt. Stichwort Bitcoin, Stichwort Stablecoins. Kommen dann davon eben zum Euro, zum digitalen Euro. Warum manche in Europa immer noch dieses Zentralistische wollen, das was in China und in Russland auch ist. Wie man sich das überhaupt in Europa vorstellt. Einerseits irgendwie von Amerika abwenden und dann irgendwie China zuwenden. Kann das funktionieren oder sind wir auch vielleicht zu negativ, was Europa betrifft? Ist Europa überhaupt ein Ding oder ist es West- und Osteuropa? Wilina hat ja selbst ihre Wurzeln in Bulgarien. Wir sprechen auch über den neuen Papst. Wir sprechen über Indien und Pakistan. Wir machen einen echten Rundumschlag zur derzeitigen Konflikt, Geo- und ja, geldpolitischen Lage mit einem ganz, ganz starken Schlag eben auf Bitcoin, warum jetzt diese neutralen Assets, Gold, Bitcoin, so interessant werden. Ich glaube, das kommt aus dieser Folge wirklich, wirklich stark heraus, weil die Welt ist zwar ja, unsicher, der Kurs ist unklar, aber es ist wahnsinnig spannend und es tut sich unglaublich viel und ich bin selbst sehr, sehr froh, dass ich mit euch gemeinsam und mit Gästen wie Wilina in der Lage bin, diese Fahrwässer irgendwie zu navigieren. Wo wir hinfahren, wissen wir noch nicht, aber der Weg ist in jedem Fall extrem aufregend. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ich sage willkommen zurück, Wilina Tscharkarova. Servus.
Servus und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass du da bist. Ich habe mir vorgenommen, die Leute ein bisschen besser vorzustellen. Du bist Geopolitik-Expertin, du hast ein eigenes Institut gegründet, das FACE-Institut. Aber sag selber erstmal, womit du dich derzeit beschäftigst.
Also seit 2023 bin ich selbstständig hier in Österreich. Ich habe tatsächlich ein Beratungsunternehmen gegründet. Das heißt, ich arbeite sowohl mit dem öffentlichen als auch mit dem privaten Sektor zum Thema geopolitische Risiken, Trends und Szenarien. Also vor allem geht es um Geopolitik und Geoökonomie. Aber es ist kein Institut. Das heißt, ich bin meistens eigentlich im Beratungsteam oder im Board eines Unternehmens involviert und versuche eigentlich sowohl den Unternehmen als auch öffentlichen Institutionen diese Komplexität in der Welt der Geopolitik zu vermitteln und möglicherweise auch eine bessere Ausgangssituation zu ermöglichen. Also momentan tut sich Politik, aber auch die Industrie mit dieser Komplexität sehr schwer.
Ehrliche Frage, ehrliche Antwort bitte. Hast du bei deinen Gesprächen in Unternehmen mit Boards und so weiter, die deine Expertise nachfragen, ist da das Wort Bitcoin schon mal gefallen?
Momentan ist Bitcoin nicht das Hauptthema.
Aber ist es schon mal als Nebenthema? Ist es schon mal irgendwann mal vorgekommen? Wenn die Antwort nein ist, ist es auch okay, aber wir würden es gerne wissen.
Ich habe bis jetzt eigentlich keine Unternehmen, die mit Bitcoin direkt zu tun haben. Aber Bitcoin ist Teil der Trendanalyse, wenn es um das Finanz- bzw. um das monetäre System geht. Das heißt, ich muss auch Bitcoin immer wieder einbringen, weil wir diese Entwicklung nicht mehr ignorieren dürfen bzw. können.
Seitdem wir das letzte Mal zusammengesessen sind, ist ja genau da wahnsinnig viel passiert. Also mit Donald Trump und mit der Reserve und mit den ETFs. Und ich habe den Eindruck, ich bin da ein bisschen biased, was meinen Blick betrifft, aber ich habe den Eindruck, als würde aus Washington jeden Tag irgendwas Neues zu dem Thema kommen derzeit.
Ja, das stimmt schon. Also diese US-Regierung agiert ein bisschen anders und Bitcoin und Kryptowährungen sind auch momentan Teil des Alltags, wenn man so will. Aber man muss auch das jetzt nicht unbedingt, man muss auch nicht unbedingt viel hineininterpretieren, denn es geht auch um viele andere Themen momentan, die diese Verwaltung bewegt. Also denk an das Thema der Zölle, des Handelskrieges, nicht nur gegen China, sondern generell gegen die gesamte Welt. Und auch in der Welt der Geopolitik tut sich sehr, sehr viel. Trump hat sich eigentlich nicht einen, sondern zwei Waffenstillstände zum Ziel gemacht. Und gleichzeitig haben wir auch die aus meiner Sicht größte Intensität von Auseinandersetzungen unterhalb der Schwelle des konventionellen Krieges, auch im Indopazifik. Und insofern denke ich, geht vielleicht auch das Thema der Kryptowährungen auch von Bitcoin momentan ein bisschen unter. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass diese Verwaltung sehr wohl darauf setzen wird.
Ich sehe es halt im Zusammenhang nicht unbedingt für sich selbst genommen, also nicht nur Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin oder Krypto, 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 sondern wir haben ja eben auch diese Stablecoin-Geschichte. Die Tatsache, dass Amerika versucht, neue Abnehmer für seine Staatsanleihen zu finden und gleichzeitig die Welt quasi mit Dollars versorgt über Tether. Das ist schon verrückt. Das war, vor ein paar Jahren war das diese Firma noch quasi ultra gefährlich und verrufen und jetzt sind sie quasi im Herzen von Washington angekommen.
Ja, und man merkt auch momentan diesen Versuch, sich da aktiv zu machen, einzubringen, auch bei Themen, die früher politisch unakzeptabel oder fast unmöglich, also undenkbar gewesen wären. Aus meiner Sicht hat das auch damit zu tun, dass sich momentan sowohl im, sagen wir mal, westlichen als auch im nicht-westlichen System der Finanzen und der monetären Angelegenheiten so viel tut, yeah, dass man auch bei bestimmten Themen, glaube ich, diese Pole Position für sich beanspruchen will. Und ich glaube auch, dass die USA, also speziell diese Verwaltung, gerade bei den Kryptowährungen momentan auch merkt, dass es sozusagen, dass man die Weichenstellung, also mehr oder weniger initiieren kann, was zum Beispiel China und Russland betrifft. Denn China und Russland, die sind nach wie vor sehr traditionell, sehr konservativ. Sie setzen auch auf digitale Währungen, aber natürlich sehr zentral dominiert. Mhm. Und ich denke, das könnte eine interessante Geschichte werden, also auch geoökonomisch, dass die Amerikaner sich jetzt auch ganz libertär für diese dezentralisierte Art und Weise einsetzen. Im Gegenteil zu China und zu Russland. Und wahrscheinlich ist es auch so gedacht und gewünscht, unter anderem auch als Message. Denn es geht auch um einen ideologischen Kampf. Es geht nicht nur um den geopolitischen und den geoökonomischen, sondern nur um den ideologischen. Und wenn man jetzt bedenkt, wer setzt sich für die Freiheit ein, wer möchte sich da als die neue freie Welt sozusagen bei Drittpartnern einsetzen, naja, dann würde ich schon erwarten, dass die Amerikaner es auch mit Kryptowährungen, also mit Bitcoin und mit Kryptowährungen eher experimentieren würden, als zum Beispiel Moskau und Peking.
Ja, in Russland experimentiert man schon, aber nur auf staatlicher Ebene. Für die Privatpersonen ist es nicht erlaubt oder zumindest verpönt. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man Bitcoin und Krypto generell nicht wirklich aufhalten kann. Also man kann es zwar verbieten, aber du kannst es nicht verhindern in dem Sinn. Das heißt, glaubst du wirklich, dass es da eine ideologische Komponente gibt, wie wir sie damals vielleicht im Kalten Krieg gesehen haben, dass Amerika sagt, wir sind die freie Welt, wir sind die freie Marktwirtschaft, wir sind der richtige Kapitalismus und wir zeigen euch jetzt, wie cool das sein kann, wenn man bei uns mitmacht?
Ja, ich bin sehr fest davon überzeugt, denn der Trend, der globale Trend und auch die Bewertung der globalen geopolitischen Szenarien meinerseits auf die Richtung verweist. Also wir haben jetzt diese Bifurkation des globalen Systems, das haben wir auch letztes Mal besprochen. Aus meiner Sicht hat sich diese Bifurkation, also dieser, wenn man so will, Kalte Krieg 2.0, Zweiteilung des globalen Systems.
Osten gegen Westen.
Nicht unbedingt. Nicht unbedingt
ideologisch, also mental, nicht geografisch.
Wir können es dann auch ein bisschen ins Detail erklären, ja, aber es ist jetzt nicht Westen, also okay, West-Ost-Konfrontation, es ist vielmehr Nord-Süd-Konfrontation hier, weil die Grauzone eigentlich territorial, geografisch sich vielmehr auf den sogenannten globalen Süden bezieht. Und wir haben einerseits die USA als Vorreiter dieser Wertevorstellung. Also unter anderem können wir natürlich auch das Thema Finanzen, Kapitalmärkte und auch Währungen inklusive Kryptowährungen ansprechen. Das dollarbasierte System ist nach wie vor natürlich der absolute Vorreiter. Also das heißt, auch in dieser Hinsicht sehen die Amerikaner es als Ziel, dass dieses System weiterhin dominiert, dass dieses System weiterhin aufrechterhalten bleibt. Aber gleichzeitig geht es nicht nur um das, es geht natürlich auch um die politische Ökonomie sozusagen, also um Handel und Wirtschaft, es geht um die Rohstoffe, Nahrungsmittelrohstoffe, Energierohstoffe, auch natürlich die Düngemittel, also das alles, was eigentlich die Basis einer gesunden und resilienten Wirtschaft sein sollte. Das ist auch jetzt natürlich das große Thema der Produktionsketten, der Lieferketten und warum man eigentlich sehr viele von diesen Produktions- und Lieferketten entweder nach Hause bringen will, also im Fall der US-Verwaltung, oder modifizieren will. Also das heißt, Drittstaaten unter Druck zu setzen, um diese in den eigenen amerikanischen Orbit zu ziehen. Also das heißt, sie sollen sich auch eindeutig entscheiden, ob sie mit den Amerikanern oder mit den Chinesen spielen wollen. Mhm. Und dann zum Dritten geht es um Ideologie. Es geht tatsächlich nach wie vor um eine klare Vorstellung. Jetzt heißt es nicht mehr Marxismus versus Kapitalismus, also Kapitalismus, sondern es heißt sehr wohl Freiheit, also Marktwirtschaft, möglicherweise liberal, demokratische Regierungsordnung, die ganze Palette von Menschenrechten und Freiheiten, unter anderem natürlich dann auch die libertären Ideen, die jetzt auch zum Vorschein kommen. Also einige der Partner von den USA haben eben diese libertären Ideen zum Teil bereits umgesetzt. Also denke an Argentinien zum Beispiel, denke an El Salvador, also die Führung dort hat auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie unter anderem auch mit den USA eng zusammenarbeiten wollen und so weiter und so fort. Also El Salvador natürlich und vor allem Lateinamerika, Zentral- und Lateinamerika, das ist natürlich ein ganzes Kapitel, denn da geht es um diese Wiedereinführung oder Wiederbelebung von der sogenannten Monroe-Doktrin, wo die Angelegenheiten von diesen Staaten tatsächlich direkt auch die Angelegenheiten von den USA betreffen. Mhm. Das bedeutet auch, dass die USA auch ganz, ganz offen zugeben, dass sie sich da immer wieder einmischen werden, wenn es zum Beispiel unter anderem auch um Partnerschaften mit China und Russland geht. Also das ist genau der Fall mit Kolumbien gewesen, direkt nach der Wiederwahl von Trump. Also der erste Konflikt, der zum Vorschein kam, war eigentlich mit Kolumbien, weil Kolumbien mittlerweile auch Partner von der Seidenstraße von China geworden ist. Das andere Paradebeispiel war natürlich Panama-Kanal. Auch da ging es natürlich um diesen zunehmenden Einfluss seitens Chinas, um die Kooperation auch mit der russischen Schattenflotte und gleichzeitig
Ist die russische Schattenflotte?
Die Schattenflotte von Russland, die zwischen 500 und 600 Schiffe mittlerweile besitzt, die auf der ganzen Welt die russischen Fossilträger, also vor allem Öl natürlich, verschifft.
Also das ist das, was bei uns dann als indisches Öl landet?
Meistens als eigentlich verarbeitete Ölprodukte.
Weil dann ist okay, dann ist es nicht mehr sanktioniert, oder wie?
Aber es ist dann nicht sanktioniert,
genau. Also das ist quasi gewaschenes Öl, das ist quasi Ölwäsche sozusagen.
Jetzt wurde natürlich ein neues Sanktionspaket eingeführt, das 17. in der Reihe seitens der EU. Und da hat man unter anderem auch Teil dieser Schattenflotte sanktioniert.
Aha. Ich muss zugeben, ich habe zum ersten Mal höre ich jetzt von der Schattenflotte. Ja, ich meine, es macht natürlich ökonomisch Sinn.
Aber Panama-Kanal war zum Beispiel ein Ort, wo man unter anderem auch sehr gut das unterbringen konnte. Venezuela ist ein anderes Paradebeispiel. Und zurück zum Thema, zu der Zweispaltung, damit wir das vielleicht abrunden, auch für das Publikum. Also ich habe schon genannt, politische Ökonomie, dann natürlich die Lieferketten und die Produktionsketten, Finanz-, Kapital- und monetäre Angelegenheiten. Und zum Schluss sind eben diese Strukturen und auch natürlich Partnerschaften und Allianzen. Auch da geht es sehr, sehr wohl um Ideologie. Mit welcher Überzeugungskraft kannst du zum Beispiel Partner dazu bringen, dass sie Teil, sagen wir mal, deines Teams sind. Und ich denke, auch in diesem Kontext kann man argumentieren, dass man zum Beispiel auch auf Krypto setzt, weil man bei bestimmten potenziellen Partnern da auch einen gewissen Mehrwert haben kann. Im Unterschied nochmals zu Ländern wie China und Russland, wo es sehr wohl um staatskontrollierte Währungen geht. Also beide experimentieren momentan mit digitalen Währungen, die initiiert worden sind von der jeweiligen Zentralbank.
Darauf wollte ich hinaus. Ich meine, das tun wir in Europa ja auch. Also auf dem Papier sind wir in Europa ja Verbündete der Amerikaner. Jetzt sagen die Amerikaner, wir machen jetzt hier libertären Kapitalismus. Ja, da schrecken bei uns dann gleich viele zurück. Ja, und dann gibt es eben zum Beispiel solche Auftritte wie von J.D. Vance bei der München Sicherheitskonferenz, wo alle ganz aufgeregt sind. Ja, ist das Teil dessen, was du da beschreibst? Also will Amerika wirklich jetzt wieder auf einen sage ich mal, stramm kapitalistischen Kurs schwenken, deiner Meinung nach, in dieser Abwehr? Also quasi, wir sind offen und chaotisch und die anderen versuchen alles zu kontrollieren. Aber ist es das? Und vor allem, wenn ja, wie passt Europa da rein? Weil wir wollen ja auch immer alles kontrollieren und regulieren.
Ja, also meine Antwort auf die erste Frage ist ja, auf jeden Fall. Zumindest ist das die Ideologie, das Mindset, also die Vorstellung dieser Verwaltung, wie lange diese Verwaltung jetzt noch aufrechterhalten bleibt im Sinne von...
Die Regierung, ja?
Natürlich.
Ja.
Also das heißt, schaffen sie dann auch nach dieser zweiten Amtszeit von Trump tatsächlich auch eine Fortsetzung?
Ja.
Fragezeichen. Dann kann man davon ausgehen, dass sich diese Linie auch beibehalten lässt. Nur, wo steht Europa? Das ist aus europäischer Sicht jetzt, also auch aus meiner Sicht, die wichtigere Fragestellung. Und da habe ich jetzt keine klare Antwort. Denn Europa will einerseits natürlich weiterhin als strategischer Partner der USA agieren, tut sich aber mittlerweile ideologisch, politisch und wirtschaftlich sehr, sehr schwer mitzuhalten. Ideologisch, weil wir natürlich auch bei vielen der gegenwärtigen Weichenstellungen dieser neuen Regierung in den USA einfach Probleme haben. Also man hat es auch eindeutig gesehen. Du hast zum Beispiel die Rede von J.D. Vance benannt. Wir sehen es auch zunehmend, dass sich die traditionelle Sichtweise in den europäischen Hauptstädten, auch in Brüssel, wie man regiert, wie man Politikmaßnahmen, institutionelle Maßnahmen eigentlich umsetzt, dass sie sich jetzt mit einer neuen Sichtweise, im Konflikt. Ja? Das sind so die sogenannten Populisten, also ob jetzt ganz rechts oder auch mittlerweile links im politischen Spektrum. Diese gesellschaftlichen Tendenzen in Europa, die haben sehr wohl mit den Auswirkungen der globalen und der regionalen Geopolitik zu tun. Und das ist der Teufelskreis, in dem sich Europa befindet. Also einerseits diese Zweispaltung des globalen Systems, wo sich Europa nicht wiederfinden kann. Warum? Weil in Wirklichkeit geht es um Länder, es geht um systemische Rivalen, die eigentlich das Monopol der Gewaltanwendung haben. Also im Fall der USA sowieso, aber auch im Fall von China und Russland. Wenn wir bedenken, dass sie beide einen zweiten Modus operandi, einen ganz anderen, also als Antithese zu den USA, Modus operandi der Koordinierung für sich beanspruchen. Also beide Länder haben einen absoluten Monopol der Gewaltanwendung. Wir haben das Paradebeispiel mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine und wie ich schon gesagt habe, auch im Indopazifik. Tut sich momentan so viel wie nie zuvor in der Geschichte dieser Region, also in Richtung Militarisierung. Und damit meine ich nicht nur einen potenziellen Konflikt, also einen potenziellen militärischen Anschlag auf Taiwan oder auch Auseinandersetzungen mit chinesischen Nachbarn im südchinesischen Meer, sondern ich meine auch eine potenzielle Zuspitzung zwischen Süd- und Nordkorea. Also insofern haben wir ein riesen Zusammenspiel von möglichen Hotspots in dieser Region. Und zurück zum Thema, Europa fühlt sich in dieser Zweispaltung des globalen Systems sehr unwohl. Denn wir können weder die südliche noch die östliche, bald auch nicht die nördliche Grenze nach außen schützen, die sich zunehmend militarisieren lassen. Also die Konflikte und die Krisenherde in diesen drei Regionen in Europa werden eigentlich axiomatisch zunehmen.
Fühlt sich Europa unwohl oder fühlen sich die aktuellen Eliten unwohl, die dorthin gekommen sind unter einer Obama-Biden-Doktrin, quasi als Untergebene von den Herren in Washington? Und ich habe nämlich den Eindruck, dass der einfach, da ist halt jetzt ein neuer Chef in Washington, den mögen die nicht. Der hat eine andere Strategie als die Europäer, die jetzigen europäischen Eliten. Und auf diese Strategie umzuschwenken, ist denen nicht möglich. Klammer auf, potenziell März schon, Klammer zu. Das würde in meiner Meinung nach offen stehen. Die Frage ist nur, ob er es macht. Bis jetzt grenzt er sich da eher ab. Ja? Und das Ganze kumuliert sich dann wunderbar, finde ich, weil du auch erwähnt hast, digitale Währungen. Und das war ja auch der Grund für meine Frage. China macht eine digitale Zentralbankwährung, funktioniert eh nicht, aber sie machen es. Russland bastelt dran, wird auch nicht funktionieren, aber sie machen es. Europa bastelt auch dran. Warum bastelt Europa daran? Vor allem, weil man Angst hat vor Stablecoins und Krypto, also vor allem den Dollar, weniger Bitcoin, aber vor allem den Dollar, und versucht sich da quasi abzugrenzen, wobei man sich eigentlich wahrscheinlich zu seinem eigenen Vorteil dem öffnen sollte und da mitmachen sollte oder könnte, was Amerika da vorgibt, weil ja diese Offenheit, und da bin ich eigentlich sozusagen bei dieser Vision, das ist die Chance, dieser Zweiteilung zu realisieren. Das ist natürlich die Chance, vor allem vor dem Hintergrund technologischer Entwicklungen, die immer schneller gehen. Das sind alles Dinge, die einer autoritären, zentralistischen Führung, glaube ich, nicht helfen werden. Und Europa hängt mal wieder in der Vergangenheit fest. Anders ja, kann ich es nicht beschreiben.
Das kann ich nur zustimmen. Und das ist auch ein bisschen Mindset der aktuellen politischen Führung beziehungsweise auch der institutionellen. Das heißt, der institutionellen Führung, das sind natürlich die Bürokraten gemeint. Mhm. Und die stecken sehr, sehr wohl in der Vergangenheit fest. Ich glaube auch, sie sind teilweise mit dieser Komplexität, mit der aktuellen Komplexität überfordert, schlicht überfordert. Und wenn man überfordert ist, neigt man dazu, eine falsche Entscheidung zu treffen, wohl wissend, welche Auswirkung diese Entscheidung, also zu welchen Auswirkungen diese Entscheidung führen wird, als dass man eine Entscheidung trifft, die, naja, mehr oder weniger in Ungewissheit bleibt, mhm, weil man das nie zuvor gemacht hat. Und dort sind wir eben. Also wir tun praktisch mehr oder weniger das Gleiche mit der Erwartung, dass die Auswirkung eine andere sein wird als zuvor. Das wird natürlich nicht der Fall sein. Und nochmals, man hat auch aus meiner Sicht ein bisschen die falsche Diagnostik dessen, was sich auf der Weltbühne tut, was auch jetzt mal im regionalen Umfeld Europas mittlerweile zustande kommt, also nicht nur natürlich in Osteuropa mit Blick auf Russland, auch mit Blick auf den Nahen Osten, diese gravierenden Änderungen, ja, die zwischen der arabischen Welt, zwischen dem Iran bzw. Israel geschehen. Das sind auch Prozesse und Entwicklungen, die man hier in Europa ein bisschen als externer Beobachter, mhm, zuschaut, aber nicht wirklich mitwirken kann momentan.
Aber kann es sein, dass wir auch deswegen, weil wir in Europa sitzen, die Dinge besonders kritisch und besonders schwarz sehen? Ich frage deswegen, weil es kann ja nicht sein, dass nur wir hier in Europa nichts auf die Reihe kriegen, während die Amerikaner wissen, was sie tun, der Iran weiß, was er tut, die Chinesen und die Russen einen Plan haben und nur wir wissen es nicht. Das gibt es ja auch nicht, oder gibt es das?
Naja, es kommt darauf an, nochmals, es kommt darauf an, wo man genau in Europa sich momentan befindet. Also erstens, wenn man bedenkt, also diese ganzen Berichte, die rauskamen aus den letzten 2 Jahren, mit Blick auf die Wirtschaftslage in Europa, mit Blick auf die Stellung Europas in der Welt und so weiter, also diese großen Berichte, mhm, also strategischer Kompass oder Wettbewerbskompass oder Draghis Bericht oder Letters Bericht. Also es sind so viele mittlerweile rausgekommen.
Ich muss kurz unterbrechen. Googelt es gerne, wenn ihr das hört oder seht, den europäischen Wettbewerbskompass. Ich finde ein wunderbares Beispiel. Da steht von der Leyen vor einem Kompass und der Kompass zeigt aber in 8 verschiedene Richtungen. Das ist ein perfektes Bild für Europa. Ja. Ja, und dann ist die Ironie gar nicht aufgefallen. Bitte.
Ja, und wir haben tatsächlich das auch als damals kommentiert, also auf Social Media, weil es genau das aufweist. Also Ratlosigkeit über eine direkte, also über eine strategische Vision, genau. Ratlosigkeit oder Ideenlosigkeit über eine direkte, also über eine konkrete Ausrichtung und immer so dieses ein bisschen safe Play. Also spielen wir wirklich ein bisschen eher auf die gemütliche Art und Weise, nur bitte keine groben Fehler begehen, also dass man da auch relevant bleibt, politisch oder institutionell. Und das geht jetzt auch nicht mehr. Also du hast jetzt andere Beispiele genannt. Ich sage jetzt nicht, dass die Amerikaner unbedingt recht haben müssen mit ihrem Plan, aber richtigerweise haben sie tatsächlich einen Plan. Mhm. Und zwar einen sehr, sehr konkreten Plan. Man hat gleich vom ersten Tag gemerkt, dass diese neue US-Regierung sich die Zeit genommen hat und alles mehr oder weniger durchgeplant hat. Also was man damit bezwecken will. Nochmals, ob sie dann Erfolg haben, also ob ihnen das gelingt, ist wieder eine andere Frage. Bei Ländern wie Russland und China, glaube ich, ist es auch relativ plausibel, was sie eigentlich wollen. Also sie wollen keine sogenannte regelbasierte Ordnung haben, also mit amerikanischer Dominanz, wo alle relevanten Systeme, also von Weltwirtschaft und Welthandel über Rohstoffe, über Energiesysteme bis hin zu, wenn man so will, Kapital, Finanzmärkte und auch natürlich die Weltvorherrschaft der US-Währung. Ja. Also das alles ist nicht im Interesse von Ländern wie China und Russland und sie wollen das alles natürlich untergraben.
Wollen sie aber schon lange? Wollen sie schon lange und ist ihnen bisher nur sehr, sehr eingeschränkt gelungen? Also wir reden ja schon seit Ewigkeiten von den BRICS und von den verschiedenen Währungsideen, die haben und so weiter. Aber irgendwie tut sich da nichts. Ich habe manchmal den Eindruck beim Dollar und bei den Stablecoin-Ideen, dass Amerika quasi wirklich auf die Marke setzt. Also sagt, hey, den Dollar kennt jeder, jetzt könnt ihr ihn haben. So. Nehmt, also an die Menschen, nämlich an die Bevölkerung. Weil wenn ich am Handy auf einer Kryptowährung als Plattform einfach mit Tether arbeiten kann, dann brauche ich die lokale Währung nicht mehr. Übrigens auch nicht den Euro, schöne Grüße, Frau Lagarde. Ja?
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das große Opfer vom Euro-Dollar-System tatsächlich die Euro-Währung sein wird. Denn ich stelle mir das so vor, dass, also, dass die Regierung auf jeden Fall alles daran setzt, dieses US-Dollar-gestützte System weiterhin zu pflegen.
Aber
auch wenn es schrumpft,
ja.
Das heißt anteilhaft auf der Weltbühne schrumpft, wird dieser kleinere Anteil noch viel mehr gestärkt werden. Und zwar nach innen. Daher geht es auch um diese Allianzen, also um Partnerschaften mit sogenannten gleichgesinnten Partnern. Aber gleichzeitig, wie du richtigerweise sagst, geht es nicht nur um den Dollar selbst, also als führende Währung innerhalb dieses Systems, sondern es geht sehr wohl auch um Alternativen. Und die müssen auch unter amerikanischer Kontrolle geschehen. Das heißt,
Bitcoin.
Zum Beispiel. Und hier muss man auch bedenken, und das ist so meine Vorstellung momentan, also wie kann sich der Prozess in einer Zweispaltung des globalen Systems vollziehen? Eine Möglichkeit wäre, wenn man zum Beispiel annehmen würde, dass das Internet und also nicht nur Internet, sondern auch natürlich Weltraum, Satelliten und so weiter auch in zwei aufgeteilt werden. Das heißt, auch hier haben wir eine neue Situation des Kalten Krieges. Also denk jetzt mal an die Verkündungen von Trump mit Blick auf den Golden Dome, also das neue System, das ein bisschen an die Star Wars aus dem Kalten Krieg erinnert. Und auch dort heißt es natürlich, dass Kryptowährungen zwar möglich sein werden in beiden Welten, aber natürlich unter unterschiedlicher Kontrolle. Also der Garant letztendlich wird eine Supermacht sein oder ein Block von Großmächten sein.
Der Garant wofür?
Der Garant für den, also erstmal brauchen wir natürlich nach wie vor einen freien Zugang zum Internet. Mhm. Ich weiß nicht, warum man eigentlich erwartet, dass dieser freie Zugang zum Internet immer während gewährleistet bleibt. und gewährt bleibt.
Naja, also...
Unter welchen Umständen wird der zum Beispiel in Zukunft, wenn du dann reist und dann eben diese Sicherheitszonen also zwischen den beiden Blöcken verlässt, also dann hast du vielleicht so eine Grauzone, wo, ja, wo
aber das ist
entweder
ein super Beispiel,
beides ne? möglich sein wird oder nur eines möglich sein wird, je nachdem.
Aber das ist ein wunderbares Beispiel, weil das Internet ist ja quasi in seiner anarchistisch-libertären Wesen ja, extrem disruptiv gewesen und hat Amerika wahnsinnig geholfen. Hat natürlich den, hat auch China geholfen, aber in China hat man ja das mit dieser Great Firewall und hat da gewisse Kontrolle reingebracht.
Ja, gewisse ist
sehr
mild ausgedrückt.
Nein, das,
wenn man bedenkt, dass man, wenn man nach China reist, da ganz anders mit Internet
ja, ja.
geht und mit Apps und so weiter. Also viele Apps sind auch nicht, die man kennt. In der westlichen Welt sind nicht mal, so, sagen wir mal, frei verfügbar, ja. sondern man muss dann das VPN-System verwenden und so weiter.
Ich kann den Kindern nicht mal eine Geldsumme dir überweisen, die an den Tiananmen Square Datum erinnert. Das wird auch zensuriert. Also die spinnen da völlig. Das ist halt und, typische kommunistische Sorgfalt.
Und ja. dann aber, wenn alle Transaktionen auch kontrolliert, also das weiß man auch. Also in China hast du ein Social Credit, also da ja. bist du als Bürger, da musst du dich als Bürger oder als Bürgerin ganz anders verhalten. Dein digitaler Fußabdruck kann sehr wohl Konsequenzen mit sich bringen, also je nachdem, wie du dich verhältst in der Öffentlichkeit.
Und das ist meine große Sorge, wenn es um den digitalen Euro geht, weil was war 2020 bereits in den Zeitungen zu lesen? Wo holte man sich damals Tipps, nämlich die Deutsche Bundesbank, in Peking für den digitalen Euro?
Ja, ja und ich glaube, dass eben diese Bifurkation, die wir jetzt sehr, sehr umfassend auf der Weltbühne beschrieben haben, dass die auch Europa zunehmend beeinflussen wird. Also so wie es ganz auf der systemischen Ebene geschieht, so wird das jetzt auch intern, also hausintern auf dem alten Kontinent geschehen, dass sich manche, aus meiner Sicht, manche Gesellschaften, die immer noch so eine sehr starke Erinnerung aus der Vergangenheit haben, was es heißt, zum Beispiel Kontrolle, wie du richtigerweise sagst jetzt, digitale Kontrolle ist nach wie vor eine gesellschaftliche Kontrolle. Also, dass manche Gesellschaften sich dagegen wehren.
Also Osteuropa?
Zum Beispiel.
Weil die es checken, weil die haben das in der Sowjetunion gehabt.
Zum Beispiel, ja. Man hat es auch jetzt gesehen, zum Beispiel auch bei der Wahl. Also es gab auch immer wieder natürlich unterschiedliche Wahlprozesse, unter anderem in Rumänien. Mhm. Und da war auch wieder das große Thema Populist versus Liberal. Also, und da hat man auch gesehen, wie sich die Diaspora verhält. Zum Beispiel die in Westeuropa lebt und die in Zentral- und Osteuropa lebt, die Welt auch ganz anders. Ganz anders. Und insofern kann ich mir schwer vorstellen, ich verstehe schon und ich kann nachvollziehen, dass es den Versuch geben wird, zentral zu dominieren. Also mhm. dass die Europäische Zentralbank durchaus versuchen wird, den digitalen Euro wahrscheinlich sogar schon 2025 durchzusetzen, mit der Begründung, dass das die einzige Art und Weise ist, wie man ökonomisch und geopolitisch relevant bleiben kann.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOIN BRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co.
Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt.
Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir. Aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf.
Ich meine, und was das für Effekte auslösen wird in unseren Gesellschaften, das ist natürlich die große Frage. Nochmals, eine Währung, die nicht militärisch gestützt ist. Und darauf will ich die ganze Zeit hinaus. Aha. Eine Währung, die nicht militärisch gestützt ist. Das heißt, wenn ein Player versucht, auf der Weltbühne seine eigene Währung durchzusetzen, aber gleichzeitig von den anderen nicht als einen ernsthaften Player mit dem Monopol über die Gewaltanwendung wahrgenommen wird, dann bringt es auch nichts. Dann heißt es eigentlich, dass man die Kontrolle nur nach innen, das heißt gegenüber der eigenen Gesellschaft, durchsetzen kann.
Du könntest eine Sache machen, und das ist ja der Grund, warum ich mit dem Euro so hart ins Gericht gehe. Also es gibt zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, dass man bei der Euro-Einführung einfach jede nationale Notenbank auch behalten hat. Und wir jetzt auch, ich glaube, so Pi mal Daumen 40.000 Notenbanker beschäftigen in Europa und kein Mensch weiß wozu. Ich finde das ein bisschen verschwenderisch. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass der Euro natürlich sehr wohl in seiner ursprünglichen Form als europäische Währung, Hardwährung unter Anführungszeichen, also in der Prä-Bitcoin-Härte, Bitcoin ist natürlich viel härter, aber Prä-Bitcoin als Fiat-Währung sehr hart konzipiert war, mit einem klaren Fokus auf Vermeidung von Inflation. Und das ist der Unterschied, das bringt uns jetzt wieder zu dem, was wir vorbesprochen haben, offen für die Verwendung auch durch Regime, die jetzt vielleicht nicht unsere Freunde sind. Das heißt, was ist passiert? 2000 hat zum Beispiel Irak, Saddam Hussein, hat auf Euro-Zahlung im Ölhandel umgestellt. Weil das war das Ziel. Am Ende des Tages geht es immer um die Frage, wie viel wird gehandelt? Idealerweise Energie. Ja? 2010 sagt Putin, Russland wird dem Euro beitreten. Kurz vor der Invasion Russlands in der Ukraine hat Russland und China noch einen riesigen, hunderte Milliarden schweren Gasdeal abgeschlossen in Euro. Und dann werden die russischen Währungsreserven gesperrt nach der Invasion. Ist politisch verständlich, völlig verständlich, aber wirtschaftspolitisch katastrophal, was den Euro betrifft, weil damit hat man dem Euro diesen neutralen Status genommen.
Richtig.
Es ist ein Dollar Zero.
Deshalb ist mein Punkt momentan, dass das wahrscheinlich der worst timing ever, also wirklich der schlechteste Zeitpunkt überhaupt. Was? Ist, um diese Pläne in Richtung digitalen Euro umzusetzen.
abgesehen davon, was wollen Sie denn genau machen? Wollen Sie da eine EZB-Datenbank betreiben, wo dann die Nordkoreaner einfach reinhacken und ein paar Milliarden stehlen? Weil dann ist das Ding ja auch erledigt. Es ist ein Honeypot, ist ja grässlich.
Es ist geopolitisch und geoökonomisch momentan tatsächlich ein sehr, sehr schlechter Zeitpunkt, denn in Phasen, wo man sich positionieren muss, wo man mit nur zwei Optionen konfrontiert wird, mehr oder weniger. Also ja, wir können natürlich argumentieren, aber die Euro-Währung würde uns zu einem dritten Player machen. Ja. Weil es gibt auch jetzt diese Stimmen. Es gibt Stimmen, die behaupten, wir brauchen eine starke Währung, wir brauchen eine starke Verteidigung. Also jetzt will man auch in Verteidigung und in Sicherheit investieren. Also wenn man der Kommission glaubt, will man über 800 Milliarden Euro, unter anderem 150 Milliarden sollen Kredite gewährt werden für Verteidigungskapazitäten in den nächsten paar Jahren ausgeben. Okay.
Kurze Zeitbar, Velina. Wollen wir ein Startup gründen?
Zu?
Sicherheit und AI. Das steht nur auf der Tür. Wir brauchen nur ein Messingschild. Und dann holen wir uns Geld aus Brüssel.
Das wird sicherlich Erfolgsgarantie
würde ich auch sagen,
mit sich
oder?
Bringen.
Ja? Ja. Militärisch sicher, AI, irgendwas mit AI. Blockchain ist nicht mehr gut genug, aber AI geht.
Aber an dieser Stelle möchte ich auch verkünden, dass ich zum Beispiel keine einzige Aktie bei Verteidigungsunternehmen habe, einfach aus Prinzip, weil ich aus diesem Bereich komme. Ich komme aus dem Bereich der Sicherheit und Verteidigung. Und natürlich habe ich die Tendenzen schon seit langer Zeit, also viel länger gewusst, als wie sie sich dann manifestiert haben. Und allein aus Prinzip hätte ich nie in Verteidigungsaktien investiert.
Und ich muss dazu sagen, dass das mit dem Messingschild natürlich ein Scherz war, weil manchmal nehmen die Leute das einfach zu ernst.
Nein, ich hoffe, man sieht es auch ein, dass wir damit gescherzt haben. Aber damit wir dieses Kapitel abschließen.
Aber ich finde das nicht so cool.
Metallaktien habe ich schon.
Nein, nicht Metall, Rheinmetall.
Rheinmetall, ja, nein. Rheinmetall auch nicht. Ja. Auch nicht. Aber Metallaktien. Also
Metall.
Sehr viele Rohstoffe natürlich. Ich komme aus der Welt der Geopolitik, also da sind Rohstoffe natürlich enorm wichtig. Aber damit wir dieses Kapitel abschließen und damit es kein Missverständnis gibt. Also natürlich wünschen wir uns, nehme ich an, beide, dass Europa stärker aus dieser Affäre kommt. Also dass Europa sich tatsächlich jetzt durch eine kluge Politik finanziellen Bereich, also im monetären Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich und auch im sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereich reformieren lässt, modernisieren lässt und dann wirklich kluge Politik betreibt. Nur mit diesen aktuellen Maßnahmen sehe ich das nicht. Nein. Also ich erwarte und ich rede jetzt nicht normativ. Das heißt, das ist nicht mein Wunsch. Es ist der Trend, auf den ich verweisen möchte. Also Euro könnte dann eigentlich zum Opfer fallen vom sogenannten Euro-Dollar-System, weil der Dollar sich weiterhin stärken lässt innerhalb, nochmals, des US-gestützten Systems. Es gibt aber natürlich jetzt ein zweites System, nicht westliches System im Entstehen, wo es sehr wohl auch um andere Währungen geht und wiederum zurückzuführen auf dein Beispiel. Auch da hat Euro weniger Chance, weil bei diesen Ländern, also bei Ländern wie China, wie Russland, wie Brasilien, Indien, auch mittlerweile bei vielen Ländern aus dem Nahen Osten, aus Afrika, aus Lateinamerika, darum geht, dass sie das Handelsvolumen in nationalen Währungen betreiben, wenn es nicht geht, dass sie dann so eine Art von Barter, also von Handels, Austausch betreiben.
Oder
also,
Bitcoin.
Oder dann auch
also ganz ehrlich, wenn
in andere Richtung gehen,
ja
aber nicht in Richtung Euro.
Nein, der Euro hätte diese Funktion spielen können. Der Euro hätte diese Funktion spielen können, aber nur dann, wenn du auch den Mut besitzt, keine Sanktionen zu verhängen, egal gegen wen. Das kannst du dann nicht mehr machen.
Ich gehe einen Schritt weiter, indem ich dann behaupte, ja, schön und gut, die Sanktionen hat man eingeführt, die wirken auch. Also ich habe auch ganz konkrete Daten zu diesem Thema. Also man weiß es mittlerweile auch in der russischen Wirtschaft zum Beispiel, dass die Sanktionen wirken.
Ja.
Nur der Punkt ist, dass wir selber, also die europäischen Länder selber, die Sanktionen, also die eigenen Sanktionen umgehen. Durch Drittländer zum Beispiel.
Ja, sowieso. Damit wir unser Öl bekommen. Also Entschuldigung, unsere gefertigten Produkte.
Beim Thema Gas haben wir nach wie vor 20% Pipeline und Flüssiggas aus Russland. Das Jahr ist 2025. Öl ist ein Riesenthema. Nach wie vor erreicht das russische Öl den Kontinent und auch als verarbeitete Ölprodukte eine Menge durch Drittländer, wie beispielsweise China und Indien. Beim Thema Rohstoffe, jetzt will man auch die Düngemittel sanktionieren, zum Beispiel die aus Russland kommen. Das ist die neueste Situation.
Aber das ist einer der wichtigsten Exporte Russlands, die Düngemittel.
Ja, aber die Düngemittel braucht man natürlich auch für die Agrarwirtschaft.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht ungefährlich, sowas zu sanktionieren.
Und weitere Beispiele. Also es gibt unzählige Beispiele, wo man einfach sieht und vor allem natürlich jetzt beim großen Thema, wo man davon ausgeht, dass die eingefrorenen Assets dann tatsächlich, also wir reden von circa 300 Milliarden.
Ja. Das wird ja auch jeden Tag weniger wert.
Dass sie natürlich...
Bei der Inflation.
Ja,
momentan... Das war ja mal viel Geld. 300 Milliarden ist ja nicht viel Geld. Mit 300 Milliarden kannst du nicht mal die Bundeswehr aufrüsten.
Ungefähr 3 Milliarden bekommt man jetzt von den Zinsen. Und diese 3 Milliarden investiert man jetzt in militärische Unterstützung für die Ukraine.
Entschuldigung. Wo bitte sind die 300 Milliarden russisches Vermögen veranlagt? Das muss ich mal ChatGPT fragen. Wo bitte veranlagt Europa 300 Milliarden konfiziertes russisches Vermögen, um dann Zinsen zu kassieren? Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A ist, das Geld fließt nach Amerika. Möglichkeit B ist, es ist in europäischen Staatsanleihen veranlagt und man zahlt sich die Zinsen selbst.
Ja, aber hochwahrscheinlich ist es eine Mischung von beiden.
Aber es ist beides eine Augenauswischerei. Es ist nicht, da entstehen ja nicht irgendwo...
Nur zunehmend natürlich in Europa, denn... Putin hat sich damals schon, falsch eingeschätzt.
Ja.
Ja. Er ist nicht davon ausgegangen, dass es so weit
gekommen wäre. Er hätte nicht damit gerechnet, dass die Europäer den Euro opfern, weil das ist de facto das, was passiert ist. Der Euro wurde in seiner internationalen Rolle umgebracht durch die. Das ist.
Aber man muss jetzt auch ein bisschen die Kausalität hervorheben, indem man sagt, dass Russland und Putin ganz genau wussten, was sie für eine Kettenreaktion auslösen, indem sie den Krieg im Februar 2022 gestartet haben. Ja. Und man muss auch noch dazu sagen, dass an dem Tag nicht nur einen militärischen Krieg, also Vernichtungskrieg gestartet wurde gegen die Ukraine, sondern sehr wohl und sehr, sehr bewusst auch einen nicht konventionellen Krieg, also sprich nicht mit militärischen Mitteln, gegen die europäische Sicherheitsarchitektur. Ja. Diese Sicherheitsarchitektur, das heißt der Rahmen, auf dem Europa aufgebaut worden ist, also nicht nur aus den letzten 30 Jahren, also aus den letzten 70, mittlerweile 80 Jahren.
Aber bedeutet das nicht, dass Russland bereits Krieg führt gegen uns?
Ja, absolut. Absolut. Seit dem 24. Februar 2022 wurde der Krieg nochmals ein nicht konventioneller Krieg.
Ja.
Also Russland will nicht gegen Europa mit militärischen Mitteln kämpfen.
For now.
Forever.
Okay.
Also da ist die Bereitschaft nach wie vor sehr, sehr gering. Aber man muss auch fairerweise sagen, die Bereitschaft seitens der sogenannten NATO, also europäischen NATO-Staaten, einen militärischen Krieg gegen Russland zu führen, ist genauso.
Außer in Polen.
Genauso null. Nein.
Außer in Polen.
Ich habe den Eindruck,
die warten nur drauf.
Nein. Sie wollen sich zwar aufrüsten, sie wollen sich verteidigen können. Aber wenn man die politischen Debatten, und ich war jetzt neulich wieder in eine ganze Woche, habe ich in Warschau verbracht. Yeah. Und auch da ist die Meinung sehr, sehr gespalten, weil zum Beispiel das Thema Truppen. Also Truppen, die man in die Ukraine schicken will, das war ein Vorschlag von Frankreich und Großbritannien und da hat sich Polen vehement dagegen gewehrt. Also sie wollen keine polnischen Soldaten auf ukrainischem Boden und damit sind nicht jetzt Frontlinien gemeint, sondern nur dieses Territorium der Ukraine, wo noch nicht gekämpft wird. Nur zurück zum Punkt, weil das sehr wohl in einem Zusammenhang steht. Also die unvorhergesehenen Folgen, die sich aus dieser Kettenreaktion ergeben, wie beispielsweise die negative Auswirkung auf die Euro-Währung, das war jetzt nicht das war jetzt nicht von Anfang an auf der Agenda von Putin. Sicherlich auch nicht auf der Agenda der Bürokratie in Brüssel. Sie haben es auch nicht durchdacht bis zum Schluss, sondern man befindet sich in dieser neuen Situation. Und das ist das, was ich zu Beginn gemeint habe mit der Komplexität. Man ist nicht mehr in der Lage, man denkt nach wie vor ganz linear. Ja. Ganz linear. Also A führt zu B, B führt zu C. A kann nicht zu C führen.
Ja.
Ja? Und momentan sind wir aber in einer Situation, wo es sehr viele unvorhergesehene Folgen gibt. Die ergeben sich aus dieser Komplexität, aus diesem Zusammenhang zwischen geopolitischen, geoökonomischen, monetären, rohstoffbedingten und so weiter und so fort, Entscheidungen.
Was mich fasziniert ist, weil du vorher besprochen hast, ganz am Anfang haben wir gesprochen über Amerikas Öffnung in Richtung libertärem Kapitalismus. Ja? Und dann haben wir gesagt, ja, aber in Europa herrscht unter der Bevölkerung vor allem keine Lust, sich da irgendwie mit Russland zu messen oder sogar anzulegen. Ja? Es ist schon faszinierend. In einem durchschnittlichen quasi Familienessen in Westeuropa, ja, regen sich die Leute endlos auf über Elon Musk, weil sie ihn nicht mögen, weil er irgendwas gesagt hat, was ihnen nicht in den Kram passt, oder irgendwas getan hat, was ihnen nicht in den Kram passt, weil der ist ja böse, und wenn du Tesla fährst, bist du böse, und jetzt musst du einen Sticker drauf tun, dass du das Auto schon hattest, bevor Elon irgendwie, ja. Aber in den VW steigen und sich russisches Benzin reinfüllen, ist kein Problem. Ja,
ja, nach wie vor.
Ist kein Problem. Und über diese echten Probleme will man offenbar nicht reden.
Ja, und noch schlimmer, jetzt will man natürlich auch die chinesische Technologie nach Europa bringen. Denn jetzt ist man böse auf Trump und auf Musk und auf diese ganze Regierung. Und wie reagiert man in Europa? Also das ist jetzt figurativ natürlich erklärt und ist sehr generalisierend. Also das heißt nicht alle, aber die Mehrheit. Indem man jetzt mit dem Gedanken spielt, dass wir die Beziehung zu China vertiefen sollten. Mhm. Wir haben da einen Ansatz entwickelt, der auch total lächerlich klingt. Risikominimierungsansatz.
Habe ich gehört, ja, stimmt.
Der Risking-Ansatz.
Ja, die Risking also China.
Man sagt praktisch, wir sehen schon ein, ihr seid der nächste strategische Rivale, aber wir tun so, als ob ihr nicht nur ein strategischer Rivale seid, sondern unter anderem auch Wirtschaftspartner. So, und jetzt will man zu bestimmten Themen mit China praktisch die Beziehung vertiefen. Also da geht es zum Beispiel unter anderem um technologischen Transfer. Also China sollte jetzt mal auch Technologie nach Europa bringen, Joint Ventures gründen, und dann geht es natürlich unter anderem...
Das läuft sicher gut.
Das wird sicherlich sehr, sehr gut enden. So ähnlich gut ablaufen wie beim berühmten Wandel durch Handel-Ansatz gegenüber Russland. Man hat sich gewundert, dass man 2014 die Ukraine angegriffen hat, wohl wissend, dass wir in Europa dazu geführt haben, dass Russland sich endlich wirtschaftlich und handelspolitisch gestärkt sah,
weißt du, woran's
ein anderes Land anzugreifen.
Weißt du, woran es liegt? Es liegt daran, dass die Europäer zum Teil diese Strategien verfolgen, weil man sich dadurch, wie es der Macron so gerne sagt, strategisch souverän macht in bestimmten Bereichen. Und was bedeutet das? Man löst sich von Amerika. Das ist die Idee dahinter. Das war die Idee bei Russland, das ist die Idee bei China. Aber auf die Idee zu kommen, das Ganze wirklich auf eigene Faust in echter Souveränität zu machen, das gibt es halt nicht.
Da scheitert man. Denn es klingt schon gut. Wir könnten jetzt auch sehr, sehr, sehr nice klingen, also sehr nett klingen, indem wir einfach mal mit dir behaupten, ja, wir wünschen uns nichts anderes als die strategische Autonomie von Europa. Also wir wollen jetzt, dass Europa zu einem eigenständigen Player wird. Ja, ich wünsche mir das auch. tagtäglich oder wie der brasilianische Präsident Lula einmal gesagt hat, er könne keine einzige Nacht schlafen gehen, wenn er bedenken müsse, dass Brasilien vom US-Dollar nicht wegkommen könne. Ja, also wir können jetzt auch so behaupten, dass uns das tagtäglich beschäftigt. Aber was mir fehlt, sind die konkreten Tatsachen, also die Umsetzung von einer Ambition, die nichts weiteres ist, also die sich nicht in eine strategische Vision, die sich nicht in einen Umsetzungsplan, die sich nicht in konkrete Maßnahmen herauskristallisieren lässt, sondern vielmehr einfach als ein Chimera. Also sehr, sehr abstrakt und sehr teilweise idyllisch klingt.
Aber das heißt, wir müssen ja nur das machen, was wir auch schon sehr erfolgreich gemacht haben in den letzten Jahrzehnten. Wir machen bei Amerika mit. Nur die Amerika geht halt jetzt in eine andere Richtung. Zumindest eine Zeit lang. Was macht Milei? Du hast vorher Milei erwähnt. Was macht Milei? Der Lula hat Angst davor, dass er vom Dollar nicht loskommt. Milei sagt, ja, dann pfeife ich drauf. Dann mache ich halt nur Dollar. Dollarisiere ich die ganze Wirtschaft, weil damit erspare ich mir die Korruption, die durch das Gelddrucken in Argentinien entsteht. Und was ist wahrscheinlich die Angst, die der Lula hat, dass er nicht selber Geld drucken kann? Ja,
nur man muss auch hier bedenken, wir haben auch mit anderen Problemen zu kämpfen, im Unterschied zu den USA. Wir haben eine Reindustrialisierungsagenda, die ich mir mit dem aktuellen demografischen Bild, auch aufgrund der Tatsache, dass ich die europäische Industrie auch hier in Österreich leider Gottes zunehmend überlegt, eigentlich den Kontinent zu verlassen. Auszuwandern, weil nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und wir haben dann, also wir haben ein desaströses demografisches Bild, wo die Wählerschaft auch jetzt demografisch gesehen andere Prioritäten an den Tag legt.
Also in Ruhe sterben.
Natürlich. Wir wollen es gemütlich haben, kein Risiko eingehen, nichts wagen. Es geht um weniger arbeiten oder, wenn es schon geht, gar nicht arbeiten. Und dann merkst du schon, dass sich das alles natürlich mit der Zeit in eine entsprechende, also in die Realität, in der Realität ja. widerspiegeln lässt. Also es ist nicht nur das Problem jetzt, in welche Richtung wir mit der Währung, mit der eigenen Währung gehen. Also die Tatsache ist, die Bedeutung unserer Währung wird auf der Weltbühne sukzessive abnehmen.
Aber derzeit
das reden, ist die Bedeutung. Was tun wir dagegen?
Wir reden uns
die Bedeutung ein, der passiert. Europäischen Industrie weltweit, also jetzt haben wir immer noch einen relativ guten Anteil in diesem Weltwirtschaftskuchen, ja. Wir sind nach wie vor momentan auf Augenhöhe mit den Amerikanern und mit China als Familie von 27 Ländern und auch die Briten wollen mitmachen. Ja, wir haben immer noch diesen Anreiz von der regelbasierten Weltordnung als multilateralen Player, dass wir dann sagen, wir können Freihandel zum Beispiel betreiben. Wir können nach wie vor die Attraktivität des Binnenmarktes auch nach außen verkaufen, gut verkaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass man alles nur schwarz bemalen muss. Aber auch hier muss man sich bewusst sein, es gibt weitere Konkurrenten, die wollen auch ihre Handelszonen. Also die Amerikaner wollen jetzt mit der Zollpolitik und mit dem Handelskrieg gegen China tatsächlich auch eigene Handelszonen sozusagen ins Leben rufen. Auch da bringt es wenig, wenn wir jetzt einen Ansatz der Konfrontation spielen. Und es sieht danach aus, dass wir nach wie vor keinen konkreten Ansatz oder keinen konkreten Plan haben, wie wir mit den USA verhandeln wollen.
Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Marc Wallek und Ronald Stöfele, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Stell dir vor, deine Heizung würde sich selbst bezahlen oder besser noch, dir Bitcoin verdienen. Mit den Mining-Heizungen von 21 Energy wird genau das möglich. Statt Strom nur für Wärme zu verbrauchen, nutzt du ihn doppelt. Für eine effiziente Beheizung deiner Wohnung, deines Büros oder sogar einer ganzen Industriehalle. Die Installation ist einfach, die Technik smart und du produzierst Bitcoin, statt nur Heizkosten zu zahlen. Und das Beste, mit dem Code WASBITCOINBRINGT bekommst du 5% Rabatt auf alle Produkte. Auch einzelne Miner sind im Shop von 21 Energy erhältlich. Klingt spannend? Dann schau dir die Lösungen an auf 21energy.com. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solominer von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort. Probier es aus. solomining.de.
Oder weißt du momentan, was die Kondition ist? Also ich habe jetzt neulich wieder gelesen, dass wir wieder mal neue Vorschläge unterbreitet haben.
Ich glaube, die Strategie ist, sich aufzublustern und am Schluss alles nachzugeben und das zu machen, was Washington sagt. Was im Grunde auf das hinaufläuft, was ich vorgeschlagen habe.
So, und dann siehst du, dass da bei den großen Baustellen, bei den wirklich großen Themen, dass wir zunehmend ins Gedrängnis kommen. Zunehmend von anderen, und damit meine ich nicht nur die Amerikaner, eigentlich überschattet werden. Ich glaube, dass andere einfach mehr Ambition haben, also mehr auch beim Thema Produktion, beim Thema Produktionshub der Welt. Ja? Die Amerikaner haben jetzt eine neue Ambition entwickelt. Wird das ihnen gelingen, wissen wir nicht. Zumindest wissen wir, dass sie es wagen wollen. Und was ist mit uns? Wie wollen wir das große Thema Produktion in der Zukunft hinkriegen?
Ironischerweise etwas, wo wir relativ stark sind. Und Europa hat, Deutschland, hat das nicht sogar der Vance direkt kritisiert, oder? Was Vance? Ich weiß nicht. Dass sie sagen, naja, jetzt, wo es drauf ankommt, jetzt, wo Krieg in Europa herrscht, jetzt, wo wir auch in Amerika die Produktion versuchen zurückzuholen, genau jetzt bringt ihr eure Produktion um mit Steuern und Umweltvorgaben und diesen und jenen.
Genau, und ich habe absichtlich nicht mal das Thema Dekarbonisierung jetzt angesprochen. Ein Thema, das auch geopolitisch und geoökonomisch stark beeinflusst und beeinträchtigt wird und ein Thema, das uns jetzt auch
um die Ohren fliegt.
Absolut, also aus meiner Sicht werden viele dieser Politikmaßnahmen, also der sogenannten ESG-Maßnahmen, werden jetzt entweder verlangsamt oder gar nicht mehr umgesetzt.
Ja, ja, das ist tot.
Weil die Industrie und die Unternehmen, vor allem jetzt um kleinen und mittelgroßen Unternehmen hier in Europa, auch hier in Österreich sehen wir das Paradebeispiel, Wirtschaftswachstum -0,3 laut Prognose der Kommission. Das heißt, die Kommission musste eine neue Farbe für uns entdecken auf der Karte, weil außer uns, Gott sei Dank, die Deutschen noch bei Null lagen und das eine andere Farbe hatte. Also außer diesen zwei Ländern ist alles andere positiv in irgendeiner Form. Und somit meine ich nochmals, dass das Gesamtbild nicht unbedingt nur als schwarz zu bemalen ist. Also dass alles nur negativ zu bewerten ist. Dass wir auch nach wie vor auch Länder haben, zum Beispiel die diesen institutionellen Druck nicht so stark spüren. Nördliche Länder, zentral-osteuropäische Länder, die jetzt auch tatsächlich als Frontstaaten dienen bei diesen sicherheits- und verteidigungspolitischen Themen, wo es unter anderem Wirtschaftswachstum nach wie vor, also starkes Wirtschaftswachstum prognostiziert wird, wo vielleicht unter anderem auch neue Migrationsströme entstehen, und zwar nicht von außen, sondern von innen, das heißt also von zum Beispiel westeuropäischen Ländern oder südlichen Ländern, in Richtung Zentral-Osteuropa, weil es mehr Möglichkeiten geben wird. Also da kannst du auch, wenn wir beim Thema Startup sind,
ja. Also muss
kannst du, kannst du relativ schnell und easy einen Startup gründen. Und
na, wir machen unser Startup so entweder in Warschau oder im Baltikum.
Zum Beispiel.
Ja, ja, klar, das ist logisch.
Und somit möchte ich auch extra hervorheben, also dass man diese andere Seite in den Berichten, in all diesen Berichten, auch in diesem Wettbewerbskompass nicht lesen wird. Dass, dass bestimmte geografische Zonen ausgelassen wurden. Warum auch immer. Aber sie wurden ausgelassen. Und das sind genau die geografischen Zonen, die nicht nur wirtschaftliches Wachstum erleben werden, die unter anderem noch nicht zu ganz in der Eurozone sind.
Ja, also wollte ich gerade sagen, haben wir nicht eigentlich auch, wenn man ganz ehrlich ist, immer noch in Europa diese Zweiteilung in West- und Osteuropa? Sitzen nicht in Brüssel Leute, die in erster Linie, wenn sie an die EU denken, an Frankreich, Deutschland, Italien und vielleicht noch Spanien denken,
ja,
aber nicht an Polen, Tschechien?
Ja, das ist das Mindset, absolut.
Genau. Und gleichzeitig haben wir ja in Osteuropa Länder, die sich viel bewusster darüber sind, wer sie sind, was sie wollen. Und zum Beispiel auch in Tschechien. Tschechien ist nicht in der EU. Was sagt der tschechische Notenbankchef? Er will Bitcoin kaufen. Das ist verrückt.
Sie haben dann mehr Freiraum.
Lagarde ist aus dem Sessel geflogen. Die hat ihn gleich angerufen und gesagt, no, more me. Ja?
Ja, und ich glaube, wenn sich das jetzt, also wenn wir jetzt im Jahre 2025 eine neue Finanzkrise in Europa erleben würden, was ich auch nicht ausschließen würde.
Wir sind mittendrin.
Aber so eine richtig, also richtig große Finanzkrise. Ja. Vorschein kommen sein, dann würde ich nicht ausschließen, dass sich die Regierungen in diesen Ländern auch ganz genau überlegen, zum Beispiel den Beitritt zur Eurozone nicht zu beschleunigen. Momentan steht es bei einem oder anderen auf der Tagesordnung. Und dann meine ich auch geografisch, befinden sich diese Länder natürlich in einem völlig anderen Raum. Da sind sie nahe an der Türkei. Die Türkei ist das zweitgrößte NATO-Mitglied momentan. Also sehr stark interessiert an einer Zusammenarbeit. Also jetzt bleiben wir nur bei der Geopolitik. Wir besprechen jetzt nicht, wie die Führung des einen oder des anderen Landes ist, also innenpolitisch. Die Türkei und dann die Verbindung natürlich zum Nahen Osten, nicht nur mit Israel, sondern auch mit den arabischen Ländern. Wenn es dann einen zweiten Waffenstillstand, ich gehe sehr stark davon aus, dass es den Waffenstillstand in der Ukraine geben wird, 2025, vielleicht frühestens jetzt in der zweiten Jahreshälfte von 2025, und auch in Gaza wird es einen Waffenstillstand möglicherweise geben, denn der Druck von außen sehr stark geworden ist. Das alles sind gute Nachrichten für diese geografische Zone, sich miteinander zu verbinden und dann durch Transportkorridore, durch maritime Korridore in Richtung Südasien und Südostasien, wo das große Wirtschaftswachstum geschieht, wo Länder wie Indien, wie Philippinen, Indonesien, Malaysia, Vietnam und so weiter momentan sehr stark agieren und auch sehr stark navigieren zwischen diesen zwei Welten. Und letztendlich geht es bei uns genau um das Gleiche. Wir wollen auch momentan, zumindest das ist die Message, also die Message, die Botschaft, die ich mitbekomme, da will man sich nicht auf Seiten der USA positionieren. Nochmals, das ist nicht mein wishful thinking, das ist einfach eine Feststellung. Und dann kann man behaupten, okay, wenn man sich da nicht unbedingt positionieren will und wenn man mit beiden Blocks irgendwie Politik betreiben will, also bei den Amerikanern geht es mehr um Sicherheit und Verteidigung, bei den Chinesen geht es nach wie vor um die Fortsetzung dieser fragwürdigen Wirtschafts- und Handelspolitik, dann kann man behaupten, okay, es gibt einen dritten Weg tatsächlich.
Nein, wir könnten, weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten das so machen, wenn die Amerikaner die Chinesen sanktionieren, dann könnten wir in Europa die chinesischen Autos importieren und dann BMW draufpicken und das nach Amerika schicken.
Probieren wir es.
Ein Schlamassel. Was ist mit Pakistan und Indien? Werden die einen Krieg führen?
Nein. Das war von Anfang an klar, dass es darum bei der Eskalation, bei der neuesten Eskalation um eine kontrollierte Antwort seitens der indischen Regierung ging. Also Indien musste natürlich eine sehr resolute Antwort auf den terroristischen Anschlag geben in Kaschmir, im indischen Teil von Kaschmir. Vor allem aufgrund der Vorwürfe, dass Pakistan indirekt involviert war, also dass pakistanische Netzwerke auch diesen Terroranschlag unterstützt haben. Und es gab natürlich eine Komponente bei der Eskalation, die neu war. Das ist die Anwendung von chinesischer Technologie seitens Pakistans. Und das hat natürlich einen, also es war sozusagen ein Wildcard, also eine unerwartete Entwicklung insofern, dass sie die Eskalation zugespitzt hat. Aber politisch wusste man von Anfang an, dass es um eine kontrollierte Antwort geht. Und jetzt gibt es schon den Waffenstillstand, es gibt schon eine Kommunikation zwischen Pakistan und Indien. Es war interessant, dass Trump eigentlich verkündet hat, die USA habe bei diesem Waffenstillstand vermittelt. Jetzt habe ich gestern Aussagen vom indischen Außenminister gehört und Indien bestreitet diese direkte Vermittlerrolle. Ja. Sicherlich gab es einen Druck.
Aber
letztendlich war es eigentlich etwas, was die beiden Länder schon in der Vergangenheit gehabt haben. Also sie haben auch sie haben sogar Krieg nach der Nuklearisierung gehabt 1999 und sie wissen auch, dass sie eine gewisse rote Linie nicht überschreiten dürfen.
Trump fährt eine Kommunikationsstrategie des Auffallens um jeden Preis. Trump hat auch vorgeschlagen, er mit Papst, und hat dann ein AI-Bild von sich selbst als Papst gepostet.
Das war schon lustig, muss man zugeben.
To be fair, ja. Ich habe dann gesagt, naja, der will uns eigentlich nur sagen, dass der nächste Papst ein Amerikaner wird. Und dann, was ist der nächste Papst? Ein Amerikaner. Es ist sogar der Papst ein Amerikaner. Ja, was willst du denn jetzt noch machen? Ja,
dabei ist es anscheinend ein sehr liberaler Papst, also der den Demokraten mehr gepasst hätte.
Das ist der Anti-Trump.
Aber sicherlich freut sich die Führung schon.
Na, werden wir sehen, wie der. Also mein erster Gedanke war, der spielt jetzt bei Trump die Rolle, die Papst Johannes Paul bei den Kommunisten gespielt hat.
Das ist tatsächlich abzuwarten, aber zum Beispiel mit Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine weiß man schon, dass Putin diesen Vorschlag über Gespräche im Vatikan vehement abgelehnt hat. Also das ist schon ein starkes Signal, auch seitens der russischen Führung, wie sie diesen neuen Papst wahrnimmt.
Ja gut, aber die russische Führung ist ja auch ganz eng verbandelt mit der russisch-orthodoxen Kirche. Da können sie ja nicht im Vatikan irgendwelche Gespräche
führen. Das sowieso, aber der vorherige Papst hat schon zum Teil auch sehr starke prorussische Positionen vertreten in der Öffentlichkeit. Also hat auch immer wieder versucht zu vermitteln. Und der war zum Beispiel viel mehr akzeptiert. Ich sage das jetzt nur als ein Signal, in welche Richtung das gehen wird. Es ist noch zu früh. Aber
naja, natürlich, wenn der Papst ein Amerikaner ist, ist das alleine schon symbolisch, weißt du, das ist schon lopsided dann, das ist schon quasi, ne?
Es ist sicherlich
also aus Putin-Perspektive.
Als ein starkes Signal wahrgenommen worden in Washington, aber auch natürlich auch bei den Konkurrenten, also gerade in Moskau ist es sicherlich auch nicht gut angekommen, dass es jetzt ein amerikanischer Papst sein wird. Der vorherige hat auch versucht, diese Annäherung zwischen den beiden Kirchen, zwischen der orthodoxalen und der katholischen zu betreiben, und ich glaube nicht, dass dieser Papst eigentlich daran setzen wird. Das ist meine Erwartungshaltung.
Bulgarien ist ja orthodox, oder?
Bulgarien ist orthodox, ja. Ukraine ist orthodox.
Ich war in Sofia. In Sofia ich war eine Woche mit einer Bitcoin-Delegation vor 3 Jahren, sind wir durch ganz Bulgarien gefahren und haben wir uns natürlich als allererstes die große orthodoxe Kirche im Zentrum von Sofia angesehen. Und ich weiß noch, die Touristenführerin hat gemeint, ja, und das ist die größte orthodoxe Kirche, ganz egal, was die Serben sagen.
Die Befindlichkeiten gibt es auch nach 100 Jahren. Wird es auch in 100 Jahren weitergeben.
Ich habe auch schon Folgen vorbereitet, weil das immer wieder ein Thema war. Es kommen Folgen zum Thema Bitcoin und Christentum, Bitcoin und Islam. Mir fehlen noch, also das ist jetzt ein Aufruf, nämlich an die Zuhörerinnen und Zuhörer, mir fehlen noch Bitcoin und Judentum und Bitcoin die verschiedenen Unterstufen von Christentum. Also wir machen gerne auch einmal katholisch, einmal evangelisch, einmal orthodox. Also meldet euch bei mir. Wir covern ein Thema nach dem anderen. Velina, ich glaube, dass das, was du jetzt beschrieben hast, wie gesagt, ich finde das auf eine unangenehme Weise unterhaltsam alles. Und vor allem, es zeigt sich für mich schon ein Bild, in dem es mich nicht wundert, dass immer mehr Staaten, aber auch Firmen, sie versuchen zu schützen vor dieser Bifurcation durch Gold und Bitcoin, durch neutrale Assets. Ja, es macht Sinn.
Ein guter Ansatz eigentlich. Aber auch ist es mir wichtig zu vermitteln, dass es durchaus sehr viele Handlungsoptionen seitens der Unternehmen, der Investoren und auch der Staaten unter anderem hier auf dem alten Kontinent gibt. Ich kann diese aufgeberische Einstellung, die es teilweise gibt, die teilweise vorhanden ist, die teilweise vermittelt wird seitens der Politik und der Bürokratie, nicht hinnehmen. Denn letztendlich ist es nur die eine Seite der Medaille. Und wenn man aber die Medaille umdreht, da sieht man auch, dass diese Risiken und Herausforderungen sich auch direkt in Handlungsoptionen umsetzen. Und ich möchte bei den Handlungsoptionen bleiben. Also das heißt, es gibt sehr viele geografische Zonen momentan, wo es ganz spannend bleibt. Mhm. Man darf auch nicht auf keinen Fall orthodox denken. Also die Zeiten sind sehr anspruchsvoll. Also das heißt jetzt nur mit einem Mindset der Blockbildung oder auch der Begriff Kalter Krieg, den hat man jetzt nur verwendet. Also ich verwende diesen Begriff nur, damit ich veranschaulichen kann, dass es jetzt nicht um eine konventionelle Konfrontation zwischen Nuklearmächten geht. Und ich denke, das ist an sich auch eine positive Botschaft, denn weder die USA noch China noch Russland wollen einen direkten militärischen Konflikt miteinander führen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Dann bezogen auf Europa und Russland nochmals das Gleiche. Also es gibt ja natürlich immer wieder Risiken. Das sind nukleare Mächte. Ja? Da gibt es immer das Risiko. Aber die Bereitschaft ist nach wie vor gering, auch einen direkten militärischen Konflikt zwischen, sagen wir mal jetzt, der europäischen NATO-Mitgliedstaaten einerseits und Russland andererseits zu führen. Also einen direkten konventionellen Krieg, wo es um Gewaltanwendung geht. Aber gut, es gibt ein paar positive Nachrichten, ein paar positive Botschaften. Systemisch und strukturell betrachtet geht es Europa nicht gut. Mhm. Also als Gesamtpaket geht es Europa nicht gut. Und auch hier heißt es jetzt nicht, passiv zu bleiben, nichts zu tun, sondern ganz im Gegenteil, aktiv bleiben, aktiv werden, Druck ausüben. Ich denke, sehr viel Druck wird eigentlich von unten nach oben kommen. Also die Reformbereitschaft, die Änderungsbereitschaft auf der Spitze ist überhaupt nicht gegeben. Viel Druck wird von unten kommen.
Das haben wir in Amerika gesehen. Ohne den Druck in den Bitcoinern würde das alles nicht so geschehen, was Trump jetzt macht. Und das hat funktioniert für ihn.
Genau. Und nichts ist linear. Das heißt, wir können auch nicht die Geschichte an und für sich als ein lineares Kontinuum hinnehmen, sondern wir sind sehr aktiv, wir können sehr aktiv mitgestalten und mitwirken. Und das sind die Botschaften, die ich vermitteln möchte. Also es gibt gewisse Megatendenzen. Auf ein paar dieser Megatendenzen habe ich heute verwiesen. Ja. Nur die Richtung dieser Megatendenzen, also diese Megatrends, die lässt sich auch jederzeit ändern. Denke an das Beispiel China, Indien. Yeah. Wir haben jetzt kurz über Indien und Pakistan geredet. Aber China, Indien, da war der Trend, also der Megatrend in einer völlig anderen Richtung, also in einer Richtung der regionalen Konfrontation, der regionalen Rivalität. Und letztes Jahr haben beide Länder entschieden, die Beziehung zu normalisieren. Sie sind nach wie vor wirtschaftliche Konkurrenten, aber sie wissen ganz genau, dass beide Länder momentan Wirtschaftswachstum brauchen. Mhm. Und sie können kein Wirtschaftswachstum generieren. Sie können eigentlich keine Investoren bekommen, wenn man weiß, dass sich dort die Lage immer wieder zuspitzen wird und dass es dann zu militärischen Auseinandersetzungen gibt. Also es gibt so etwas wie Rationalität, aha, auch im staatlichen Handeln. Und ich wünsche mir, dass mehr Rationalität oder, wie man so sagt, Common Sense auch hier bei uns in Europa...
Du weißt schon, wer immer auf Common Sense pocht, gell?
Ja.
Der Trump-Donald.
Natürlich.
Ja.
Deshalb wollte ich das jetzt mal auch so ein bisschen sarkastisch, also als provokatives Ende nennen, denn Common Sense ist auch etwas, was nicht unbedingt mit der Ideologie verbunden sein muss. Common Sense ist auch im richtigen Zeitpunkt das Richtige zu tun, auch wenn man weiß, dass es politisch inkorrekt sein kann.
Absolut, absolut. Und ich glaube, das haben wir jetzt schon erreicht, dass die Welt, in der wir heute leben, ist um einiges lockerer und offener als noch vor ein paar Jahren. Das muss man eigentlich auch so sagen. Ich glaube, dass es gut ist, dass du darauf verweist, dass es auch in Europa noch viel Handlungsspielraum gibt und Möglichkeiten, etwas zu tun, dass man sich nicht selbst aufgeben soll. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich habe halt daran denken müssen, ja, wenn du sagst, es ist wichtig, auch die Denkweise quasi zu hinterfragen beziehungsweise offen zu sein für neue Ideen und andere Richtungen und so weiter, dann macht das schon Sinn, dass wir in einem Bitcoin-Podcast über all diese geopolitischen, strategischen Geschichten sprechen, weil natürlich das Publikum ist Gott sei Dank eines, das extrem offen und extrem neugierig ist, nach Wegen zu suchen, rauszukommen aus alledem und nicht resignierend aufzugeben. Ich glaube, das eint uns alle, auch wenn wir bei bestimmten Themen auch unterschiedlicher Meinung sind. Das kann ja sein. Aber ich danke dir vielmals, dass du deine Expertise wieder eingebracht hast. Es war ultra spannend. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde hier sitzen. Die Zeit haben wir leider nicht. Das machen wir das nächste Mal gerne wieder. Sag uns bitte noch, wo finden wir denn dich? Wo finden wir deine Website, deine Angebote, deine Firma?
Mhm. Man findet mich ganz, ganz schnell auf X unter V Chakarova, mhm, also V für Velina und Chakarova mit TCH.
Ja.
Und jetzt habe ich eigentlich lustigerweise festgestellt, dass es sowas wie ein Ranking gibt für die österreichischen Influencer auf X. Also ich habe nie früher sowas gesehen und da stehe ich anscheinend auf Nummer 4 der aktuellen Influencer auf X für Österreich.
Wer sind denn die anderen?
Weit, weit vor unserer Außenministerin und vor unserem Vizekanzler Babler. Also die anderen sind so junge Influencer,
yeah, okay,
ja, so aus aktuellen Bereichen, die für diese Generation.
Die wir nicht verstehen, wie alt.
Da muss ich persönlich zugeben, dass ich nie von ihnen gehört habe. Also das ist Social Media mäßig, da poste ich am meisten.
Ja,
also
auf X. Da bist du ja auch groß geworden.
Wenn ich was gelesen habe, zum Beispiel interessante Links, interessante Informationen. Ansonsten ist meine Webseite foraconsciousexperience.com, also FACE steht eigentlich die Abkürzung für For a Conscious Experience und dort kann man eigentlich genau eruieren, was ich an Dienstleistungen anbiete, wie man mich kontaktieren kann. Ich habe auch einen kostenlosen Newsletter, mhm, der erscheint immer mittwochs. Man kann sich abonnieren, wenn man sich für Geopolitik interessiert. Da verweise ich auf spannende geopolitische Entwicklungen aus der vergangenen Woche, die mir persönlich sozusagen aufgefallen sind.
Und du hast auch mitgeschrieben beim In Gold We Trust Report, 400 Seiten bei Incrementum, kann man sich das auch holen? Da geht es nochmal ganz tief auch um diese ganzen geopolitischen, währungspolitischen Verschiebungen.
Richtig, also der neue Bericht, das ist der beste Bericht zum Thema Gold und alles rundherum, also das heißt auch unter anderem geopolitische Entwicklungen, die mit Gold zu tun haben und heute wurde eben schon mit dir diskutiert, also Bitcoin ja. und Gold, das sind die zwei Aspekte jetzt der geopolitischen und der geoökonomischen Komplexität. Da habe ich einen Beitrag zum Thema Dedollarisierung und BRICS Plus geschrieben und ich möchte jetzt aber dem Publikum nicht verraten, zu welchen Schlussfolgerungen ich gekommen bin, damit man sich den Bericht anschaut. Vielleicht meinen Bericht, also meinen Beitrag oder vielleicht einen von den anderen Beiträgen liest. Ich kann es schwerstens empfehlen. Also es ist frei erhältlich. Man muss einfach in Gold We Trust im Internet googeln und da findet man eigentlich den Bericht in mehreren Sprachen. Mein Beitrag wurde auf Deutsch und Englisch.
Und das ist ja auch der Punkt und das muss man schon dazu sagen und das sage ich jetzt bitte. Ich hoffe, das kommt an, dass das jetzt keinerlei Selbstbeweihräucherung ist. Und das finde ich das auch sehr wichtig, dass du das machst. Man kann diese geopolitischen und auch diese Konfliktherde zum großen Teil nicht verstehen, wenn man nicht einen Blick wirft auf das Finanzsystem, auf das Währungssystem und ultimativ dann geht es um Rohstoffe. Natürlich geht es auch um historische Geschichte und Religion. Das möchte ich nicht unterschätzen in manchen Bereichen. Aber ich habe das Ich glaube, dass dieses gesamtheitliche Bild ganz wichtig ist, auch wenn es ein bisschen komplizierter wird dann. Sonst blickt man einfach nicht durch, beziehungsweise hat man keine Chance, weil ich behaupte jetzt auch nicht, dass ich durchblicken würde. Ich bin aber sehr dankbar, dass du zu mir ins Studio kommst und mir das alles erklärst, weil ich kann auch nicht mehr so viel Zeit auf X verbringen und alles nachlesen. Das macht einen auch wahnsinnig. Velina, ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns vielleicht nach dem Sommer wieder und dann gibst du uns ein Update, wie es gelaufen ist.
Ja, danke vielmals. Es hat mich natürlich sehr, sehr gefreut und ich kann dir nur zustimmen, da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem großen Thema der Kryptowährungen und vor allem Bitcoin einerseits und auch der Welt der Geopolitik und der Geoökonomie. Und ich bin zuversichtlich, wir kommen wieder zusammen, denn es wird wieder einiges geschehen in der zweiten Jahreshälfte, was man unbedingt diskutieren muss.
Unbedingt. Ja, langweilig wird es sicher nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.